Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Sie hören Schweizer Radio DRS 2. Es ist 8:30. Wir kommen zu den Perspektiven. Heute und am kommenden Sonntag heißt es Gott und Geld. Denn Geld spielt nicht nur in der Geschäftswelt und im Privatleben, sondern auch in den Religionen eine Rolle. So lagern Kirchen ihr Geld nicht im Opferstock, sondern legen es nach professionellen Kriterien an. Und auch in der islamischen Welt überlegt man sich, wie Geld verdient werden darf. Zwei DRS-Wirtschaftsredaktoren werfen heute und einer Woche einen Blick in die Finanzwelt von Islam und Christentum. Heute hören Sie einen Bericht von Massimo Agostinis zum sogenannten Islamic Banking über die scharia-konforme Art, Geld zu verdienen.
Das sogenannte Islamic Banking ist eine spezielle Form des Geldverdienens, welches in der ganzen islamischen Welt immer mehr Verbreitung findet. Kennzeichen sind erstens das Zinsverbot und zweitens die Auflage, Geld auf keinen Fall in unsaubere, gegen die Gesetze des Korans verstoßende Geschäfte zu investieren. Das Islamic Banking erlebt seit wenigen Jahren einen ungeheuren Aufschwung. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 200 bis 600 Milliarden Dollar nach islamischem Recht angelegt sind, Tendenz stark steigend. Nicht nur Banken aus der arabischen Welt sind im Islamic Banking engagiert, sondern auch zahlreiche europäische und amerikanische Banken. Denn trotz des Zinsverbotes lässt sich auch mit Islamic Banking prächtig Geld verdienen. Geld und Geldverdienen spielen auch in den islamischen Ländern eine große Rolle. Wie in der christlichen Bibel ist auch im Koran ein Zinsverbot festgeschrieben. Während dieses Verbot bei uns im 19. Jahrhundert durch den Vatikan aufgehoben wurde, gilt es im Islam immer noch. Die Ursprünge des islamischen Zinsverbotes gingen auf den Propheten Mohammed zurück, erzählt Gerard Alfil, ein versierter Kenner des Islamic Banking. Alfil ist Bankspezialist und arbeitet in Dubai als Finanzjournalist.
Der Prophet Mohammed, also der Gründer des Islam, lebte ja als Kaufmann in Mekka um 600 nach Christi Geburt. Und was er dort erlebte, waren eigentlich Zustände, die zum Himmel schrien. Die Geschäftspraktiken sahen so aus, es wurden Kredite vergeben. Die Sicherheiten für diese Krediten waren oft die Kinder des Schuldners. Das bedeutet, wenn der Schuldner die Zinsen nicht bezahlen konnte, dann musste er seinen Sohn oder seine Tochter als Pfand hergeben. Und das missfiel dem Propheten. Er verankerte also quasi die Zinsverbote im Koran schon sehr früh in Sure 2 des Koran in Vers 275.
Damit sollte sichergestellt werden, dass die Gläubigen beim Geldverleihen keine Zinsen mehr verlangten. Dem Propheten war aber auch wichtig, dass zwischen Geldgeber und Geldnehmer ein einigermaßen ausgeglichenes Verhältnis besteht. Nur wenn ein Kreditnehmer trotz seiner bittstellenden Haltung gleichberechtigt bleibe gegenüber dem Geldgeber, nur dann könne ein Geschäft in Würde besiegelt werden. Zinsen, so der Prophet, störten dabei. Nochmals Gerard Alfil.
Das sieht der Islam ganz klar, dass der Kredit mit Zinsen eigentlich die Schuldner ausnutzt. Denn was passiert, wenn Sie jetzt für Unternehmen einen Kredit aufnehmen? Sie haben einmal die Pflicht, die Schulden zurückzubezahlen. Sie haben dann noch den Zinsdienst zu bezahlen. Und die Bank hat auch noch die Sicherheit, die Sie einbringen müssen, damit, falls Sie als Kreditnehmer ausfallen, etwas hergeben müssen für die Bank. Also alle Vorteile liegen eigentlich beim Kreditgeber und alle Nachteile beim Kreditnehmer.
Im Islamic Banking wird nun ein Ausgleich dieses Ungleichgewichtes angestrebt. Da auch in der islamischen Welt das Geldverdienen daraus besteht, für eine gelieferte Ware oder eine angebotene Dienstleistung ein Mehr zu erhalten, haben die islamischen Gelehrten im Laufe der Zeit verschiedene Modelle entwickelt, welche das klassische Zinsgeschäft ersetzen, trotzdem aber eine Rendite zulassen. Zum Beispiel, vor wenigen Jahren suchte der Staat Dubai Anleger, welche bereit waren, 750 Millionen Dollar auszuleihen, damit der Flughafen ausgebaut werden kann. Diese Anleihe wurde nicht klassisch verzinst, wie das bei uns üblich gewesen wäre, sondern folgte der islamischen Regel und verzichtete auf die Entrichtung eines Zinses.
Wenn also jemand einen Islamic Bond kauft, eine Obligation zur Erweiterung des Flughafens von Dubai, dann bekommt er keine Zinsen ausbezahlt, sondern er wird an den Projekterfolgen, an den Gewinnen später, die der Flughafen Dubai abwirft, beteiligt. So besteht wieder ein gleichgerichtetes Interesse zwischen Finanzierer, also dem Bondhalter, und dem Projektmanagement, der Flughafenleitung, denn beide wollen ja dann, dass diese Flughafenerweiterung zum Erfolg führt. Und so kann man an den Mieteinnahmen, die dieser Flughafen abwirft, beteiligt werden und hat dann also keine Zinseinnahmen, sondern eben eine Gewinnbeteiligung.
Nicht nur bei Anleihen wird auf die Verzinsung verzichtet. Auch für die Einlagen auf einem simplen Sparbuch gibt es keinen Zins.
Das ist auch ein entscheidender Unterschied zwischen dem islamischen und dem konventionellen Banking, dass die Spareinlagen Teil des Eigenkapitals einer islamischen Bank sind. Bei der islamischen Bank werden also die Spareinlagen genommen und ins Eigenkapital übertragen von der Bank. Insofern ist also der Sparer hier in der Position des Anteilseigners auch von der Bank. Er hat wieder das gleichgerichtete Interesse, das ja durch das Zinsverbot garantiert werden soll.
Das heißt, jeder Sparer, jede Sparerin wird je nach Höhe der eigenen Einlage am Gewinn der Bank beteiligt. Im konventionellen Bankgeschäft in unseren Breitengraden ist das nicht so. Eine Bank kann einen noch so großen Gewinn erwirtschaften, als Sparer habe ich gar nichts davon. Auch im Hypothekengeschäft gibt es einen signifikanten Unterschied. Die islamische Bank kauft das gewünschte Haus oder Gebäude für ihren Kunden und verkauft es ihm zu einem höheren Preis. Der Betrag wird in fest abgemachten Raten zurückbezahlt und unterliegt nicht wie bei uns Zinsschwankungen, die erst noch die Bank eigenhändig festlegen kann und auf die der Schuldner keinen Einfluss hat. Ein solches Gebaren wird von einer scharia-konform arbeitenden Bank als Ausbeutung bezeichnet und abgelehnt. Das Gütesiegel scharia-konform dürfen die Banken ihren Finanzprodukten nicht selber verleihen. Dafür müssen sie sich an die Geistlichkeit wenden. Shia al-Fil.
Also ganz einfach gesagt, eine Anlage ist dann scharia-konform, wenn ein Scharia-Gelehrter entscheidet, dass sie scharia-konform ist. Das bedeutet, der Scharia-Gelehrte, der die Bank berät, muss das islamische Finanzprodukt als halal, als rein absegnen.
Weltweit gibt es nur rund 150 Geistliche, welche befugt sind, Finanzprodukte für scharia-konform zu erklären. Diese Geistlichen müssen sowohl über religiöses als auch Finanzmarktwissen verfügen. Das Islamic Banking hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Je nach Schätzung sollen in den vergangenen 6 Jahren zwischen 200 und 600 Milliarden Dollar scharia-konform angelegt worden sein. Das jährliche Wachstum soll bei rund 20% liegen. Ein Grund für das große Wachstum sei der 11. September und seine Folgen, sagt der Finanzfachmann Gerard Alphil.
Die Initialzündung kam mit dem Patriot Act, als die Vereinigten Staaten von Amerika gesagt haben, wir schauen uns Zahlungsströme genauer an, insbesondere aus dem Mittleren Osten, und wir geben den Behörden die Erlaubnis, bei geringsten Verdachtsmomenten Konten einzufrieren, Konten zu sperren und auch Verdächtigen die Einreise in die USA zu verbieten.
Da vor allem Geldkonti von Besitzern aus dem arabisch-islamischen Raum überprüft wurden und unter Generalverdacht standen, möglicherweise Teil der Terrorfinanzierung zu sein, zog die vermögende Kundschaft ihre Guthaben ab. Mehrere hundert Milliarden Dollar verließen den Finanzplatz USA. Dieser Abfluss enormer Geldmengen ermöglichte es anderen Standorten, das heimatlos gewordene Geld aufzunehmen und neu dies scharia-konform anzulegen.
Im Mittleren Osten war eigentlich das traditionelle Bankenzentrum Bahrain auch Zentrum für Islamic Banking. Nun hat Bahrain in den letzten Jahren etwas, Macht in diesem Bereich an Dubai verloren. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Dubai mit einem Zentrum, also mit dem Dubai International Financial Center, einen Bankenplatz geschaffen hat, der erstens Gesetze aus der westlichen Bankenwelt praktisch kopiert hat. Dadurch wurden 400 Banken davon überzeugt, Filialen in Dubai zu gründen. Und dieses DIFC sagt auch ganz klar, wir wollen Zentrum für Islamic Banking sein.
Was auch gelungen ist. Dubai ist zum unumstrittenen Finanzzentrum im Mittleren Osten avanciert. Hier ist auch der größte Handelsplatz für scharia-konforme Anlagen. Das Emirat profitiert sehr stark von den aus den USA abgezogenen Vermögen. Zudem fließen ihm heute enorme Summen aus dem boomenden Ölmarkt zu. Überraschend stark ist auch Malaysia. Es ist ein wirtschaftlich prosperierendes Schwellenland. 75% der Bevölkerung ist muslimisch, die übrigen 25% sind Chinesen. Hier werden am meisten scharia-konforme Bonds entwickelt, und zwar von muslimischen wie chinesischen Finanzinstituten. Eine einzigartige Vermischung, zwar nicht im religiösen, aber im wirtschaftlichen Sinne. Längst haben auch europäische Finanzzentren das Islamic Banking entdeckt, allen voran London. Gérard Alphil.
London, kann man sagen, ist eigentlich das Zentrum im Islamic Banking in Europa, weil die britischen Banken sehr früh im Islamic Banking engagiert waren, aber auch, weil Gordon Brown als Finanzminister das Islamic Banking unglaublich forciert hat. Er hat also Banken ermutigt, neue Filialen, neue islamische Banken zu gründen. Und da sieht man ein wenig den Unterschied zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa. In der Schweiz oder in Deutschland kenne ich keinen Politiker, der gesagt hat, ich möchte Zürich oder Genf zum Zentrum des Islamic Banking ausbauen. Also da hängt Kontinentaleuropa ein wenig hinterher.
Trotzdem, auch Schweizer Banken sind im Islamic Banking engagiert. Allerdings weniger von der Schweiz aus, sondern vielmehr vor Ort. UBS, CS, Bank Julius Baer, Sarasin und Mirabeau, sie alle haben in Dubai Filialen eröffnet, um ihrer Kundschaft scharia-konforme Produkte anbieten zu können. In die Karten blicken lassen sie sich aber nicht, nur so viel, das Geschäft laufe sehr befriedigend. Vom fernen Dubai kehren wir nun zurück in die Schweiz. Ihr Vermögen verwalten müssen auch die hiesigen christlichen Kirchen. Nach welchen Maßgaben sie das tun, der Beitrag von meinem Kollegen Charles Liebherr.
Ende September, Einsegnung und Tag der offenen Tür im Dekanat der römisch-katholischen Kirche der Stadt Luzern. Mit einem kleinen Gottesdienst werden die neuen Räumlichkeiten in Betrieb genommen. Erstmals sind nun alle städtischen Dienststellen der katholischen Kirche unter einem Dach zusammengeführt, in einem modernen Bürogebäude. Das passt gut zur laufenden Diskussion innerhalb der städtischen Kirche, wie die künftige Liegenschaftspolitik gestaltet werden soll. Denn die Liegenschaften, das ist das eigentliche Finanzvermögen der römisch-katholischen Kirche der Stadt Luzern. Auch die Kirche der Stadt Luzern muss damit rechnen, dass in den kommenden Jahren ihre Haupteinnahmequelle, die Kirchensteuern, stagnieren oder sogar zurückgehen werden. Wegen der guten Wirtschaftslage liegen die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, also den Unternehmen, zwar noch über Budget, das kompensiert aber nur teilweise den Rückgang der Einkünfte bei den Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche. Darum ist intern die Diskussion angelaufen, wie man die eigenen Landreserven und Liegenschaften aktiver bewirtschaften könnte, als zusätzliche Einnahmequellen, um die Aufgaben der Kirche auch in Zukunft finanzieren zu können. Wer sich am Tag der offenen Tür unter den anwesenden Gemeindemitgliedern erkundigt, wie ihre Kirche ihr Vermögen verwalten sollte, erhält einen guten Eindruck über das Spektrum der Meinungen.
Grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass Geld Zinsen trägt und die Zinsen oder das Geld sinnvoll verwendet wird. Also ich denke, dieses Zinsverbot in der Bibel sollte man nicht so streng auslegen, sondern wenn das Geld sinnvoll verkehrt, dann ist es sinnvoll investiert und dann kann man damit sicher nutzbringende Investitionen tätigen. Und wenn es sowas möglich ist, dann ist es okay, also für mich.
Also ich denke, man kann nicht einfach mit dem Geld wirtschaften auf maximale Rendite, um nachher etwas Gutes zu tun, sondern man muss anschauen, was das Geld während dem Rendite schafft, bewirkt oder eben für Negativsachen auch bewirken.
Es gab ja mal ein Zinsverbot in der Kirche und der Hintergrund war ja, dass man wusste eben, das Geld vermehrt sich nicht von selber, sondern es sind immer Leute, die dafür arbeiten müssen. Und hohe Renditen oder Maximalrenditen können eigentlich nur durch Ausbeutung entstehen. Und das kann die Kirche nicht verantworten. Man kann nicht mit der einen Hand quasi ausbeuterisches Geld nehmen und mit der anderen Hand dann damit Gutes tun. Das widerspricht sich.
Intern angeschoben hat die Diskussion unter anderem die neue Präsidentin des Kirchenrates, Therese Steiger. Auch für sie befindet sich die Kirche bei Fragen der Vermögensverwaltung in einem Dilemma.
Also gerade letzten Montag haben wir im Kirchenrat darüber diskutiert, wie sieht die Liegenschaftspolitik der Kirchgemeinde Stadt Luzern aus. Und da sind ganz klar, das ist ein Spannungsfeld zwischen sozialethischen Fragen und ökologischen Fragen. Also dürfen wir zum Beispiel Land verkaufen zu Spekulationszwecken? Und da sind wir der Meinung, das geht nicht. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir nicht groß etwas im sozialen Wohnungsbau bewirken können. Also wir müssen ein Gleichgewicht herstellen im Spannungsfeld zwischen sozialethischen und ökologischen, ökonomischen Überlegungen auch.
Anstreben will die Kirche in den Augen von Therese Steiger nicht primär eine maximale Rendite. Die Präsidentin des Kirchenrates fände es unmoralisch, wenn die eine Hand gewissermaßen blind auf maximale Rendite schaute, während die andere Hand anschließend das wieder ausgleicht, mit möglichst großzügigen Ausgaben für kirchliche Zwecke.
Für rein kirchliche Zwecke habe ich ganz klare und strikte Vorstellungen auch. Also es kommt für mich wirklich nicht in Frage, dass man zum Beispiel ein Land an eine Rüstungs- oder Gentech-Firma verkauft, damit wir einen möglichst hohen Gewinn erzielen können und damit karitative Zwecke Unternehmen unterstützen können. Das sehe ich nicht, da denke ich, da sind wir verpflichtet, auch der Gemeinschaft zum Beispiel, wenn das Land geeignet ist für Wohnungen, dass wir familienfreundliche Wohnungen zum Beispiel erstellen oder ein Gemeinschaftszentrum bauen, das zum Beispiel auch von einer anderen Religionsgemeinschaft genutzt werden kann.
Die nun begonnene Diskussion rund um die Liegenschaftsverwaltung kann in den Augen von Therese Steiger später als Grundlage dienen für nachfolgende Schritte hin zu einer noch aktiveren Anlagestrategie der Vermögenswerte der Kirche.
Wenn man in den Finanzmarkt einsteigen will, dann muss man sich ganz klar auch überlegen, nach welchen Richtlinien man handeln möchte. Ich denke, es kann nicht sein, dass wir in Aktienpakete investieren, die die Rüstung zum Beispiel betreffen oder in Gentechnik. Ich denke, das ist auch ein wenig ein Spannungsfeld. Oder auch in Staatsanleihen von Ländern, die die Todesstrafe haben. Ich denke, solche Kriterien muss man sich gut überlegen und dann schränkt es doch ein. Wobei es gibt auf dem Markt gewisse Ökofonds, wo durchaus überlegenswert wären, ob man da investieren kann und soll.
Während die Überlegungen zur aktiven Verwaltung des Finanzvermögens bei der römisch-katholischen Kirche der Stadt Luzern erst am Anfang stehen, blickt die evangelisch-reformierte Kirche der Stadt Basel schon auf einige Jahre Erfahrung zurück. Vor 15 Jahren ist der Kirchenrat da zu einer aktiven Vermögensverwaltung übergegangen. Das hatte mit einer baselstädtischen Besonderheit zu tun. Dort ansässige Firmen bezahlen nämlich keine Kirchensteuern. Deshalb musste die Kirche im wahrsten Sinne des Wortes über die Bücher gehen, erklärt Kirchenrat Bernhard Christ.
Und da haben wir aus Bevölkerungsgründen, weil Basel-Stadt eine schwindende Bevölkerung, vor allem eine schwindende protestantische Bevölkerung hat, haben wir natürlich gesehen, dass wir neben den Einnahmen aus den Kirchensteuern, die nach wie vor unsere Haupteinnahmen bleiben, auch noch andere Einnahmenquellen generieren sollten. Und da haben wir uns einerseits versucht, generell bei Nichtmitgliedern, bei der Wirtschaft Spenden zu beschaffen, das ist das eine, aber auf der anderen Seite auch versucht, unser Vermögen, soweit noch vorhanden, so zu bewirtschaften, dass es auch noch einen gewissen Beitrag an die Aufwendungen der Kirche leisten kann.
Basierend auf den Erfahrungen bei der Verwaltung der Gelder der eigenen Pensionskasse erarbeitete der Kirchenrat eine Anlagestrategie, wie das Finanzvermögen der städtischen Kirche investiert wird. In klassische Anlageinstrumente wie Anleihen, Obligationen, aber auch direkt in Aktien einzelner Unternehmen. Aus den ursprünglich tiefroten Zahlen sind so in den letzten Jahren wieder schwarze Zahlen geworden. Eine gute Rendite, das sei nichts Unmoralisches, betont Bernhard Christ.
Wir sind ja im Kirchenrat alles evangelische, protestantische Christen und der Protestantismus macht eben keinen Unterschied in der Moral der Kirche und der Moral der Welt, sondern es gibt eine richtige ethische Verhaltensweise, die eigentlich für alle gilt, ob sie jetzt gläubige Christen sind oder nicht. Und wir glauben nicht, dass wir, weil wir die Kirche sind, da irgendwie einen besonders engelhaften Status einhalten müssen, der für die normalen, gewöhnlichen Sterblichen nicht gelten müsste. So dass die anderen, die dürfen irgendwelche kleine Dreckgeschäftlein machen und uns dann das Geld abgeben und wir dürfen es dann moralisch sauber verwalten und ausgeben. Da spricht man von Doppelmoral und das lehnen wir als Protestanten ab.
Obwohl politisch durchaus heterogen zusammengesetzt, fühlt sich der Kirchenrat von der breiten Kirchenbasis getragen. Anfänglich kritische Stimmen sind in der Zwischenzeit weitgehend verstummt.
anständig wirtschaften und anständig seinen Beruf ausüben, kann Gottesdienst sein. Das ist die grundevangelische Auffassung. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder zurück. Wenn wir das auch machen, in der ähnlichen Weise, wie die Leute das in ihrem Beruf machen, dann fühlen sie sich dadurch auch von der Kirche getragen.
Die Basel-Städtische Kirche wurde so etwas zur Wegbereiterin für andere evangelisch reformierte Kirchen in der Schweiz. Andere Kirchgemeinden sind nämlich ebenfalls dazu übergegangen, ihre Vermögen aktiver zu verwalten, um damit mehr Spielraum beim Finanzieren von einzelnen kirchlichen Projekten zu erhalten, beziehungsweise sinkende Steuereinnahmen zu kompensieren. Natürlich sollten die Vermögenswerte der Kirchen nicht alleine im Hinblick auf größtmögliche Renditen angelegt werden, das betont auch Bernhard Christ. Wie andere Kirchgemeinden führt auch Basel-Stadt deshalb eine Negativliste, wo keine Gelder angelegt werden. Aber für den Basler Kirchenrat sind andere Kriterien ebenso wichtig.
Ich glaube, Transparenz, Kontrolle bei der Vermögensanlage halte ich für fast noch wesentlicher als das Ausscheiden gewisser Branchen. Gewiss kann es Branchen geben, die man besser nicht anrührt, zum Beispiel einen Waffenhandel oder so weiter, das ist klar. Aber ich glaube zum Beispiel das Anlegen in riskanten Hedgefonds, das in der Vergangenheit zur Mode war, oder in Fonds, die dort eine Beimischung haben und damit Risiken fahren, die nicht transparent sind, das halte ich für moralisch viel bedenklicher. Und wir haben eben die Pflicht, das Geld, das uns anvertraut worden ist, so zu verwalten, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können. Das ist unsere ethische Pflicht.
Damit knüpft Bernhard Christ an die innerkirchlichen Diskussionen an, die auf breiterer Basis nach der Jahrtausendwende geführt wurden. 2001 lancierte der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, die Schweizer Bischofskonferenz, zusammen mit den beiden Hilfswerken Fastenopfer und Brot für alle eine ökumenische Informationskampagne unter dem Titel «Neue Noten braucht das Geld». Anhand eines Leitfadens für Kirchgemeinden und Privatpersonen versuchte eine ökumenische Arbeitsgruppe aufzuzeigen, dass es möglich sei, Geld nach ethischen Kriterien anzulegen. Solche soziale und ökologische Anlagefonds erleben in den letzten Jahren einen eigentlichen Boom und erzielen gute Renditen. Geschaffen wurden sie von spezialisierten Stiftungen, aber auch von zahlreichen traditionellen Investmentgesellschaften oder Vermögensverwaltern, die auf diesen Zug aufsprangen. Eigene Anlagefonds von Kirchen gibt es im Gegensatz zu Deutschland in der Schweiz hingegen nicht. Das sei eigentlich ein reizvoller Gedanke, findet die Zürcher Kirchenrätin Helen Gucker.
Das ist ein Gedanke, der angedacht worden ist bereits. Aber für einen Fonds brauchen Sie ein minimales Kapital. Und bei uns ist es ja so, dass wir eigentlich gar keine großen Vermögenswerte haben. Folglich eine Fondsbewirtschaftung gar nicht rentabel sein könnte.
Selbst wenn sich die Schweizer Kirchgemeinden, evangelisch-reformierte und römisch-katholische zusammentun würden, wäre das Volumen der so eingebrachten Vermögen zu klein für einen Schweizer Kirchenfonds, in den dann auch Private ihr Geld investieren könnten. Durchaus erhebliche Anlagevolumen liegen hingegen in den Pensionskassen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schweizer Staatskirchen. Teilweise sind die kirchlichen Pensionskassen aber in die kantonalen Pensionskassen integriert. Das macht es schwierig, Einfluss zu nehmen auf nachhaltige Anlagestrategien, betont Helen Gucker.
Ja, das ist ein ganz heißes Thema momentan. Im Kanton Zürich sind wir angeschlossen der BVK. Natürlich nur ein kleiner Fisch mit etwa 400 Millionen. Die BVK verwaltet Milliarden von Geldern. Nichtsdestotrotz möchten wir uns dafür einsetzen, dass bei der BVK dieses Thema aktiv behandelt wird.
Eine Alternative bestünde darin, dass sich alle kirchlichen Pensionskassen zu einer großen Pensionskasse zusammenschließen würden. Ein Anlagevolumen von gegen 1,5 Milliarden Franken könnte so entstehen. Das errechnete unlängst der Evangelische Kirchenbund SEK aufgrund einer Umfrage bei seinen Mitgliedern. Die innerkirchliche Diskussion ist erst dieses Jahr so richtig angelaufen. Die Umfrage des SEK stieß entsprechend auf sehr unterschiedliches Echo. Zustimmung, Zurückhaltung, aber auch Ablehnung sei zu spüren gewesen, hält der Kirchenbund in seinem Bericht fest. Eine Arbeitsgruppe des Kirchenbundes hat dennoch Szenarien entwickelt, wie innerhalb der Kirchgemeinden solche Fragen nun vertieft analysiert und weiter diskutiert werden sollten. Denn in den Augen der SEK wäre eine Diskussion ohne Scheuklappen hilfreich. Stärker einbeziehen will der SEK zum Beispiel auch die römisch-katholische Landeskirche. angeregt wird eine jährliche ökumenische Konferenz der kirchlichen Pensionskassenverantwortlichen. Anlagepools und kirchliche Anlagefonds sollten ebenfalls breit diskutiert werden. Und schließlich will man sich auch verstärkt in ein europäisches Netzwerk der kirchlichen Pensionskassen einbringen. Diese Stoßrichtung ist nachvollziehbar, denn je stärker sich die Schweizer Wirtschaft öffnet und Teil eines weltweit stark vernetzten, komplexen Gefüges wird, desto stärker müssen auch die Vermögensverwalter der Schweizer Landeskirchen eine globale Perspektive entwickeln. Denn legen Sie Ihr Geld in Schweizer Unternehmen an, dann platzieren Sie Ihre Gelder in der Regel auch in Firmen, die rund um die Welt wirtschaften.